Bibelheise.
An dieser Geschichte stimmt doch etwas nicht. Wie bitte? Da sagt einer etwas über einen Engel, ein anderer redet von Zweien. Bei wieder einem anderen ist es ein junger Mann oder zwei. Ist doch klar, dass die nicht wissen, wovon sie reden.
Es grüßt euch heute ganz herzlich Carlos Waldo und liebe Hörer, hier beginnt wieder ein spannender Abschnitt der Bibelreise. Wer lebt, wandert mit. Die Reihe der Evangelien nähert sich dem Ende des Johannesevangeliums. Heute erreichen wir das 20. Kapitel. Professor Louis Sayong bringt ein Thema, das die Weltgeschichte verändert hat. Die Wirklichkeit der Auferstehung. Wie viele haben schon bezweifelt, dass Jesus auferstanden ist? Wie soll man verstehen, dass der Tod nicht das Ende ist? Alle die großen Könige und Helden der Vergangenheit haben doch ein Mausoleum oder ein Grabmal. Jesus ist der Einzige mit einem leeren Grab. Das kann niemand leugnen. Heute wollen wir diesen großartigsten Tag für die Menschheit miterleben.
Die Bibelreise durch das Johannesevangelium. Heute geht es um das 20. Kapitel, fast am Ende des Evangeliums, und unser Thema ist die Wirklichkeit der Auferstehung. Ja, liebe Hörer, diese große Tatsache, die durch die heiligen Seiten der Evangelien hallt, ist, dass Jesus, obwohl verurteilt, gefoltert und grauenhaft durch die Hände seiner römischen Schergen getötet, auferstanden ist. Johannes Kapitel 20 berichtet in Einzelheiten die Wirklichkeit der Auferstehung. Es beginnt mit der Mitteilung, dass am ersten Tag der Woche, ganz früh, als es noch dunkel war, Maria Magdalena zum Grab kam und sah, dass der Stein vor dem Eingang abgewälzt war. Da lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, jenem, den Jesus liebte, gemeint ist hier Johannes, und sagte, »Sie haben den Herrn aus dem Grab herausgeholt und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Darauf liefen Petrus und der andere Jünger zum Grab. Sie rannten, aber der andere Jünger war rascher als Petrus und kam zuerst am Grab an. Er beugte sich hinein, sah die Leinenstreifen dort, ging aber nicht hinein. Dann kam Petrus nach, ging in das Grab hinein und sah auch die Leinenstreifen sowie das Tuch, das den Kopf Jesu bedeckt hatte. Das lag zusammengefaltet daneben. Da ging der andere Jünger, der zuerst am Grab angekommen war, ebenfalls hinein. Er sah und glaubte. Sie hatten noch nicht verstanden, dass laut der Schrift Jesus von den Toten auferstehen musste. Wie wir sehen, behauptet der Text ganz eindeutig die Tatsache, dass Jesus auferstanden war. Wir haben unseren Bericht mit Maria Magdalena begonnen und das muss besonders hervorgehoben werden, weil sie im Evangelium eine bedeutende Rolle spielt als jemand mit einer besonderen Erfahrung der Gnade Gottes in ihrem Leben. Und sie wird hier als Zeugin der Auferstehung besonders erwähnt. Danach werden Petrus und Johannes herausgestellt. Und dann ist zu bemerken, dass der Bericht die Leinenstreifen und das Tuch, das den Kopf Jesu bedeckte, besonders erwähnt. Diese Einzelheiten zeigen, dass die Jünger hier von einer eindeutigen Tatsache standen. Man könnte sich die Auferstehung vielleicht noch irgendwie anders vorstellen, so wie wir es hier auf der Bibelreise bereits erwähnt haben. Dann heißt es ab Vers 10, dass die Jünger wieder nach Hause gingen, aber dass Maria weinend am Eingang des Grabes blieb. Während sie dort weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sah dort zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leib Jesu gelegen hatte, einer am Kopfende und der andere zu den Füßen. Und sie fragten, »Frau, warum weinst du?« »Sie haben meinen Herrn weggenommen«, antwortet sie, »und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Dann dreht sie sich um und sieht Jesus dort stehen, er kennt ihn aber nicht. Welch eine großartige Geschichte, liebe Hörer. Maria Magdalena hat laut dem Johannesevangelium das Vorrecht, als erste den auferstandenen Jesus zu treffen. Sie steht am Eingang des Grabes und weint, ohne zu verstehen, was geschehen war. Anscheinend haben jene Engel gar keinen besonderen Eindruck auf sie gemacht. Dann sieht sie plötzlich jemanden dort bei ihr stehen, und zwar Jesus selbst, aber sie erkennt ihn nicht. Dann wendet sich Jesus an sie und fragt, »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Sie denkt, es sei der Gärtner und sagt, »Wenn sie ihn weggenommen haben, dann sagen sie mir, wo sie ihn hingelegt haben, dann werde ich ihn mitnehmen.« Und nun, man höre und staune, sagt Jesus, »Maria!« Da weckt der Klang der Stimme Jesu alle Hoffnungen dieser leidvollen Frau, welcher die Gnade Gottes begegnet war. Sie wendet sich ihm zu und ruft auf Aramäisch, Rabuni, das heißt Meister. Nach diesem so außerordentlichen Treffen, das schon deshalb eine besondere Bedeutung gewinnt, weil es sich um eine Frau handelt und dazu noch um jemand mit einer recht problematischen Vergangenheit, die hier bei der Auferstehung eine besondere Rolle spielt. So etwas würden bestimmt die frommen Juden gar nicht gut aufnehmen. Jesus sagt darauf, halt mich nicht auf, denn ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu meinem und zu eurem Vater zurückkehre, zu meinem und zu eurem Gott. So geht Maria hin und berichtet das den Jüngern, indem sie sagt, ich habe den Herrn gesehen. Weiter heißt es dann, dass am Abend jenes ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Angst vor den Juden hinter verschlossenen Türen versammelt waren, Jesus mitten unter sie trat und sagte, Friede sei mit euch. Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und die Seite. Die Jünger waren erfreut, den Herrn zu sehen. Und Jesus sagte wiederum, Friede sei mit euch, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann blies er über sie und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr nicht vergebt, sind sie nicht vergeben. Jesus erscheint den Jüngern und hier ist es wichtig festzustellen, dass Johannes unsere Stellung gegenüber der Wirklichkeit der Auferstehung darstellt. Denn nicht nur Petrus und Johannes sind zum Grab gegangen und wissen, dass Jesus nicht mehr dort ist, sondern Maria Magdalena ist eine unmittelbare Zeugin. Und nun erscheint Jesus den versammelten Jüngern hinter verschlossenen Türen, damit keine Zweifel bestehen, dass die Auferstehung Tatsache ist. Und dann redet Jesus, wie wir gehört haben, über ihre Aufgabe durch die Wirkung des Geistes. Er redet über Sündenvergebung für die, welche diese Vergebung aus den Händen der Jünger empfangen. Später werden wir bei den Fragen noch mehr darüber hören. Und als Hinweis für jene, die dann immer noch zweifeln, erscheint plötzlich der bekannte zweifelnde Jünger, Thomas. Thomas, auch Zwilling genannt, war nicht bei den Jüngern, als Jesus mitten unter ihnen erschien. Nun erzählten die anderen Jünger dem Thomas das Erlebnis. Stell dir mal vor, vielleicht halten wir uns auch für so erbärmlich und sagen, mein Glaube ist zu schwach, ich habe so viele Fragen, ich bin unwürdig gegenüber Gott und dem Evangelium. Ich bin doch ein schwieriger Mensch. Dann sollten wir uns keine Sorgen machen. Thomas war auch nicht anders. Er war einer, der Jesus kannte und reagiert hier ziemlich dreist. Wenn ich nicht die Narben der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meine Hand an seine Seite lege, glaube ich nicht. Das geht uns doch an. Meinen wir vielleicht, dass Zweifel am Evangelium eine Sache des 19., 20. oder 21. Jahrhunderts sind? Keineswegs. Mitten unter den Jüngern war das schon gang und gäbe. Eine Woche darauf waren die Jünger wieder dort versammelt und diesmal war Thomas dabei. Obwohl die Türen verschlossen waren, liebe Hörer, dort hätte ich mich gerne eingeschlichen, um dieses Bild zu beobachten. Tritt Jesus ein, stellt sich mitten unter sie und sagt, Friede sei mit euch. Ein ganz besonderer Gruß. Dann wendet er sich an Thomas und sagt, leg deine Finger hierher und sieh meine Hände. Reck deine Hand aus und leg sie an meine Seite. Hör auf zu zweifeln und glaube. Das Überraschende hier ist, dass Jesus den Thomas nicht tadelt und auch nicht sagt, hör mal, du darfst nicht fragen oder zweifeln. Jesus sagt auch nicht, was fällt dir ein, Thomas, so eine Schande. Ich bin wegen dir richtig verärgert und enttäuscht. Nein, dieser Zweifel des Thomas war doch berechtigt. Und das bot nun eine Gelegenheit. Thomas, glaubst du nicht an die Auferstehung? Also bitte leg deinen Finger hierher. Sieh meine Hände, reck deine Hände aus, hör auf zu zweifeln und glaube. Jedermann hat ehrliche und aufrichtige Fragen Gott gegenüber und wird deshalb nicht von Gott verworfen. In jenem Augenblick erkennt Thomas nicht nur die Auferstehung Jesu an, sondern er versteht, dass jemand, der hier wie Jesus auftritt, Macht über Leben und Tod haben muss. Darum sagt er, mein Herr und mein Gott. Noch einmal, damit wir es nicht vergessen, mein Herr und mein Gott. Thomas erkennt die Gottheit Jesu an. Darauf sagt Jesus dann, weil du gesehen hast, glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und dennoch glauben. Selig sind wir, die wir diese Botschaft so hören, dass sie uns zu Herzen geht und selbst ohne zu sehen und nicht die Gelegenheit zu haben, die Thomas hier geboten wurde, den Glauben im Herzen aufnehmen und wachsen lassen. Damit schließt dann Kapitel 20 mit der Aussage, Jesus hat in Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen vollbracht, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben in seinem Namen empfangt. Lieber Hörer, man kann eben Tatsachen nicht leugnen. Der Text zeigt sehr deutlich, dass alles unternommen wurde, um die Wirklichkeit der Auferstehung nachzuweisen. Die Auferstehung beweist, dass Christus der Herr ist, der Sohn Gottes, der uns das Heil gebracht hat. Was wir dem gegenüber zu tun haben, ist, unser Herz zu öffnen und wahrhaftig zu glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und indem wir an Christus glauben, leben, ewiges Leben, geistliches Leben durch seinen Namen empfangen.
Nun also weiter mit den Fragen an Professor Louis Saillon zu seiner Betrachtung über Johannes Kapitel 20. Hier die erste. Warum erscheint denn Jesus zuerst der Maria Magdalena? Was ist denn daran so wichtig?
Ja, das fällt auf und das Evangelium überrascht uns hier tatsächlich, denn im Zusammenhang der jüdischen Sitten sollte man annehmen, dass er ein Mann, und zwar ein geachteter Frommer, zur Verkündigung der Auferstehung glaubwürdiger wäre. Dennoch aber tritt hier gerade Maria Magdalena hervor, welche, wie jeder weiß, von Dämonen besessen gewesen war und die großartige Gnade Gottes in ihrem Leben erfahren hatte. Hier wird zunächst eine Grenze überwunden. Das Evangelium beachtet hier besonders die Frauen, was in jener Gesellschaft nicht üblich war. Hinzu kommt, dass es sich um eine handelt, die ein völlig gottfremdes Leben geführt hatte, voller Unreinheit, und die nun hier Zeugin der Auferstehung Jesu wird. Manche meinen, dass sie eigentlich diejenige war, die das am meisten benötigte, und berufen sich dabei auf die Gefühle. Aber wahrscheinlicher ist doch, dass dahinter eher der große Triumph der Gnade Gottes steht, denn wem die größte Schuld vergeben wird, der liebt am meisten und stellt das mit besonderer Freude und Glück zur Schau.
In Johannes 20, Vers 12 ist nun die Rede davon, dass zwei Engel dort erschienen. In den anderen Evangelium erwähnt Matthäus einen Engel, Lukas zwei Männer und Markus ein Jüngling. Gibt es hier Widersprüche? Ich weiß, dass das Ganze ein ganz außerordentliches Erlebnis war, so dass die Berichte schon deshalb fehlerhaft sein können.
Also ich weiß nicht, ob irgendeiner von uns hier diesen Knoten lösen kann. Viele kritische Bibelleser weisen tatsächlich darauf hin und sagen dann, der ganze Bericht ist doch voller Fehler. So geht es doch nicht. Wieso denn? Einmal ist es ein Engel, dann wieder zwei, dann ein Jüngling, dann zwei Männer. Es ist doch klar, dass die nicht wussten, wovon sie redeten. So ist es aber nicht, denn die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, als synoptische Evangelien bekannt, weil sie literarisch und theologisch einigermaßen gleichlaufen, sind sich deshalb auch untereinander ähnlicher. Johannes ist da etwas anders. Alle Evangelisten hatten Gründe und Absichten und danach richteten sie sich, als sie schrieben. Was geht also daraus hervor? Dass dort tatsächlich zwei Engel waren, welche aber nicht unbedingt hellglänzend wie im Kino auftreten. Engel erscheinen in der Bibel oft einfach als Männer und werden so bezeichnet. Wenn also die Bibel hier von zwei Engeln oder zwei Männern redet, dann sind damit dieselben Wesen gemeint. Sie erscheinen hier nicht glänzend, sodass Maria Magdalena sich überhaupt nicht um sie kümmert. Und wie kann denn nun auf einmal nur einer erscheinen? Ganz einfach. Da waren zwei Engel anwesend, aber die Evangelisten erwähnen nur einen, weil nur dieser in ihrem Bericht eine Rolle spielte. Betrachtet man es genau, ist dort gar kein Widerspruch. Nur ein besonderer Blick seitens eines jeden Evangelisten.
Wie soll man nun bitteschön aber in der Fortsetzung verstehen, dass Maria Magdalena Jesus nicht sofort erkannt hat? Hatte denn Jesus nicht die Malzeichen der Kreuzigung an sich?
Ja, das ist allerdings recht überraschend und es ist schwer, darauf eine Antwort zu finden, denn wir wissen nicht, wie sich das im Einzelnen abgespielt hat. Wir haben kein Foto oder Film davon. Inwiefern hatte sich die Gestalt Jesu verändert? Es geschieht oft und nicht nur bei Maria, dass es den Leuten schwerfällt, Jesus zu erkennen. Vielleicht hatte sich nach der Auferstehung sein Aussehen tatsächlich stark verändert. Man könnte vielleicht annehmen, dass mitten in den starken Gefühlsbewegungen der Leute, etwa Freude oder Traurigkeit, sie nicht imstande sind, Jesus als solchen wahrzunehmen. Andererseits wird aber auch klar gesagt, dass der Auferstehungsleib dem vorigen durchaus ähnelt, so dass Jesus dann doch sofort erkannt wird, wenn er sich vorstellt. Es scheint eine eher geistliche und keine physische Schwierigkeit zu sein. Dabei ist die Feststellung interessant, dass nach der Auferstehung der Leib weiterhin die Narben der Kreuzigung aufweist. Das ist nun ein Glaubensgeheimnis. Wir als Christen glauben doch an Jesus als die zweite Person der Dreifaltigkeit. Er hat menschliche Gestalt angenommen und behält diese Gestalt mit den Merkmalen, die unsere Erlösung und unser Heil kennzeichnen.
Und nun eine sehr heikle Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt stellen soll. Wie soll man den 22. Vers dieses Kapitels verstehen? Haben die Jünger in jenem Augenblick tatsächlich den Heiligen Geist empfangen? Hatten sie ihn denn noch nicht? Wie ist das denn?
Ja, das hört sich tatsächlich etwas rätselhaft an, denn eigentlich ist doch der Geist zu Pfingsten auf die Jünger gekommen. Aber nun empfangen sie den Geist hier. Es heißt ja auch in Johannes 14, dass der Heilige Geist für immer bei euch bleiben würde. Der Text betont hier, dass der Geist in gewissem Maß unter den Jüngern wirkte. Und die Zusage, dass der Geist auf besondere Weise auf ihnen ruhen würde, bezieht sich auf den Ratgeber oder Tröster. Das bezieht sich auf die Offenbarung des Geistes am Pfingstfest, welche sich in Apostelgeschichte 2 erfüllt. Wie soll man nun diesen Text hier verstehen? Er ist eine Vorhersage, eine Art prophetische Aussage Jesu, mit der er zusagt, ihr werdet bald die Fülle des Geistes empfangen. Jesus sagt das hier voraus, aber die Jünger würden tatsächlich den Geist erst voll zu Pfingsten empfangen.
Stammt also daher die Vollmacht der Jünger, Sünden zu vergeben? Da steht doch da in Vers 23. Wie soll man das verstehen? Haben wir etwa auch die Vollmacht zu vergeben oder die Vergebung zu verweigern?
Dieser Vers ist allerdings etwas schwierig, denn einerseits liest man hier, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie nicht vergebt, sind sie nicht vergeben. Und andererseits lehrt das Neue Testament und eigentlich die ganze Bibel, dass allein Gott Sünden vergeben kann. Kein Mensch kann von sich aus die Sünden eines anderen vergeben. Man könnte diesen Text so missverstehen, als ob die Jünger besonders heilige Menschen wären und damit in der Lage, Sünden anderer zu vergeben. Aber es ist ganz klar, dass dies nicht der Sinn ist. Manche Gelehrte weisen auf den wörtlichen Sinn des griechischen Textes hin. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dann sind sie ihm vergeben worden. Der Gedanke dahinter ist, dass es sich nur um die Bestätigung eines bereits eingetretenen geistlichen Zustandes handelt. Auf jeden Fall ist der Sinn aber, dass die Verkündigung der Sündenvergebung durch die Jünger die hier in Vers 23 erwähnte Sündenvergebung herbeiführt. Wenn ihr also jemandes Sünden vergebt, wenn ihr diese Botschaft der Sündenvergebung und Streichung verkündet, dann wurden sie in der Tat schon vergeben. Und wenn ihr diese Botschaft der Vergebung nicht verkündet, dann empfangen diese Leute keine Vergebung. Es ist klar, dass dieser Text eher so als sonst irgendwie zu verstehen ist.
Vielen Dank für diese tollen Antworten. Und nun folgt der Abschluss dieser Betrachtung für unsere Hörer.
Heute haben wir auf der Bibelreise das 20. Kapitel des Johannesevangeliums betrachtet. Wie gesehen, ging es um die Wirklichkeit der Auferstehung. Wir haben beobachtet, wie Maria Magdalena, Petrus und Johannes bestätigen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das wurde noch deutlicher herausgestellt, als Jesus den Jüngern erschien und schließlich noch als Thomas, der daran gezweifelt hatte, es durch die Betastung mit seiner eigenen Hand nachgewiesen hat. Liebe Hörer, dies ist schon ein erstaunlicher Text in der Bibel. Man könnte sich doch vorstellen, dass es Gott nicht gefällt, wenn Menschen mit Zweifeln und schwierigen Fragen daherkommen. Wir sehen aber, dass Thomas doch von Herzen das zum Ausdruck brachte, was ihn störte, und wie das göttliche Wort, das Wort Christi, ihm eine geeignete Antwort beschert hat. Das ist die große Neuigkeit. Wer zweifelt und fragt, beweist Aufrichtigkeit. Und wer echt aufrichtig ist, glaubt schließlich an die Wahrheit.
Liebe Hörer, hier schließt für heute unsere Bibelreise. Und nun bitte, nicht nächste Woche hier das letzte Johanneskapitel verpassen. Bis dann!